Ich lese aus Römer 13, die Verse 11 bis 14. Römer 13, die Verse 11 bis 14. Darum soll es heute hauptsächlich gehen. Leben im Licht des kommenden Tages. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber beinahe herangekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Ein Wecker ist schon ein sehr ungemütlicher Gegenstand. Finde ich, also ich habe jeden Morgen wiederum ein Problem, mich dafür zum Beispiel alleine zu entscheiden, mich aus so einem gemütlichen Bett zu erheben und das zu tun, was manchmal am Tag ansteht. Und meine Arbeitskollegen können wirklich davon berichten, dass ich jeden Morgen müde bin. Dass ich wirklich sehr lange brauche, um wach zu werden. Das ist einfach etwas, was ich einfach von meiner Biologie nicht abschütteln kann. Und ich bewundere morgen Menschen, die aufstehen voller Tatendrang. Wenn dieses nervige Piepen kommt, also das ist, kann einen aus den schönsten Schlummern wecken. Aber genau diese Worte benutzt man hier. Es ist ein Aufwecken, ein Wachrütteln, etwas zu tun, was nicht einem einfach fällt. Also schlafen, ich weiß nicht, ich weiß, es gibt manche Leute, die haben Schlafprobleme. Denen fällt das nicht unbedingt einfach, aber eigentlich schlafen und im Bett liegen, beziehungsweise noch im Bett liegen bleiben und noch ein Buch lesen und nicht den Tag anfangen, ist etwas, was einfach fällt. Das zu tun, was wir eigentlich tun sollten, das ist nicht unbedingt das, was einem einfach fällt. Und das Faszinierende ist, dass dieser Textabschnitt in einer Reihe von Mahnungen fällt, die Paulus aufzählt im Römerbrief. Zu Beginn beginnt er zu sagen, was ist ein vernünftiger, was ist ein ehrbarer Gottesdienst? Ich ermahne euch nun, lieben Brüder, steht zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch das Erneuern eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr sollt ein Leben dargeben als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Damit beginnt es, dass man dann die Gnadeneingaben einsetzt für die Gemeinde, ist dann der Abschnitt darauf, wie das Leben in der Gemeinde danach aussehen soll, dass man dem Staat untertan sein soll und sich jetzt nicht unbedingt aufregen soll über alles, was er denn so Schreckliches anstellt oder verbockt. Und was auch nicht unbedingt einfach ist. Also es folgt eine Reihe von Aufzählungen, was denn eigentlich gut ist. Und dort, ganz ehrlich, es sind jetzt nicht unbedingt Schlemmen, Saufen, Unzucht und sexuellen Ausschweifen immer in unserem Kopf, aber zum Beispiel gut essen gehen ist zum Beispiel auch schon eine Sache, die uns auch einfach fällt, die wir gerne tun, obwohl es jetzt nicht alles irgendwelche Dinge sind, die an sich schlecht sind. Aber dieser Kontrast, warum Paulus den jetzt so zeigt und was damit gemeint ist, kommt ein wenig später im Abschnitt. Also lasst euch jetzt nicht davon so sehr abschrecken. Also natürlich ist jetzt in diesem Abschnitt nicht ein realer Schlaf gemeint, aus dem man aufwachen soll. Paulus möchte wirklich die Leute aufrütteln und sagen, denn Jesus' Wiederkunft ist nahe. Es ist jetzt der Tag näher gerückt, er ist schon fast da. Es ist das Dunkel, die Nacht ist so weit fortgeschritten, man sieht schon fast die Morgenröte. Es ist ein roter Schimmer am Rande des Horizontes zu erkennen. Man weiß, es geht bald los. Es ist Zeit, dass man sich für den Tag rüstet. Es ist Zeit, dass man ja das, was man in der Nacht tut, ablegt. Das, in dem Fall würde man sagen, unser Bild ist, manche haben noch Nachthemden, die unten offen sind, oder Pyjamas oder Jogginghose. Die jüngere Generation liebt diese Art von Kleidungselement und soll dann das anziehen, was neu ist. Und hierbei geht es um eine Entscheidung. Es geht eine Entscheidung darum, die Waffen des Lichts anzuziehen, auch den alten Menschen abzulegen. Und das ist etwas, was uns Menschen möglich ist. Auch wenn im Römer Kapitel 7, ich weiß nicht, ob ihr diesen Abschnitt kennt, der Römer ist eigentlich generell ein Brief, wo Paulus einen Kampf zu führen scheint, die ersten ganzen 7 Kapitel. Er stellt dar, wie leicht es ist, der Sünde nachzugehen, also dem, was Gott von Gott trennt. Und dass er mit sich selbst im Konflikt steht. Dass er mit sich selbst hadert, eigentlich tue ich das, was ich nicht tun will, und das, was ich tun möchte, tue ich schon mal gar nicht. Also nicht nur, dass ich das Gute nicht tue, ich tue auch noch das Schlechte. Und ich weiß und will eigentlich das eine tun, aber wieso fällt mir das andere so leicht? Dieses Kapitel mit dem, auf der einen Seite ist es etwas, das, wie Luther sagen würde, ertränkt den alten Leib, aber das Blöde ist, das alte Fleisch hat gelernt zu schwimmen und lässt sich nicht so leicht ersäufen. Also Luther hat eine sehr, sehr krasse Wortwahl, aber dieser Konflikt, dass wir uns für das eine entscheiden, finde ich so krass, dass es bei mir zumindest am Morgen so deutlich ist. Ach, noch 5 Minuten. Ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Wenn es schon dabei anfängt, wie viel mehr fängt es bei anderen Dingen an? Es wird aber gesagt, entscheidet euch, in die Waffenrüstung anzulegen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Lasst uns ehrbar leben. Lasst uns nach dem Guten streben und uns nicht dem ergeben, was wir eigentlich tun. Lasst uns etwas Gutes entgegenstellen. Weil es ist wichtig, dass man beide Seiten hat. Einerseits, dass es ein Konflikt ist und dass es okay ist, dass man eigentlich der sündigen Natur nachgibt in der Hinsicht. Nicht, dass es okay ist, sondern dass man auf der anderen Seite sagt, okay, wir haben diesen Kampf und manchmal gewinnt das andere, was man nicht tun möchte. Und es ist wichtig, dort auch zu sagen, dass Kapitel 8 ganz klar betont, Jesus ist gekommen, er hat uns erneuert und wir gehören ihm und er sorgt dafür, dass wir Kind sind. Das liegt nicht mehr in unserer Hand. Das ist eine ganz wichtige Gegenüberstellung, aber auf der anderen Seite, wenn man das oft nimmt, nehmen das Leute und sagen, okay, ihr Christen, ihr seid doch befreit zu tun und zu lassen, was ihr wollt. Ihr müsst ja nur sonntags in die Kirche gehen und um Buße bitten und sonst könnt ihr eigentlich so leben wie in den letzten Tagen, wie ihr sonst gestrickt seid. Und viele leben auch so, manche von den ganz berühmten Christen, die zwar namenhaft Christen sind, aber wirklich verstanden haben, was Liebe, Jesus Liebe bedeutet, das lässt sich nicht erkennen. Und Jesus hat uns aber in dem ganzen Konflikt, in diesem Kampf mit dem alten Ich gesagt, wir haben dadurch, dass er uns erneuert hat, nun auch die Freiheit, das zu tun, was gut und richtig ist. Im Judentum gibt es zwei Arten von Denken. Ein Kind kann sich für gut und böse entscheiden. Aber er muss da gut hin erzogen werden. Weil wenn man eine schlechte Tat tut, folgt eine weitere. Also man geht auf einen Pfad des Lichts, oder man verstrickt sich in einen Pfad der Finsternis. Diese Schwarz- und Weiß-Metaphorik ist sehr stark im Judentum verankert, weil sie sagen, wir müssen Kinder von klein auf erziehen, wir müssen ihnen das erklären, weil wenn sie erstmal auf Abwegen geraten, dann haben die Kinder ein Problem. Dort ist die Sache, dass wenn man zur Freiheit befreit ist, wenn man also von der Sünde, die man sich verstrickt hat, rausgenommen ist, dass man wieder die Wahl hat zwischen dem einen Pfad und dem anderen. Sobald man sich aber verstrickt hat, braucht man wieder jemanden, der einen wieder da rausholt. Also dementsprechend ist es wichtig, dass wir immer noch auf der Gnade von Gott angewiesen sind. Aber es ist auch immer wiederum dieser Konflikt. Wir haben auch selber eine Wahl, uns dafür zu entscheiden, was gut und richtig ist. Und hier ist eigentlich total spannend, warum benutzt Paulus vor allem das Bild, dass der Tag bald anbrechen wird. Im Rom galt ganz verpflichtend für allen anständigen Bürger, sich an die Tugend zu halten. Es gab sogar, die römische Tugend war den Römern so wichtig, im Römischen Reich hatten 7 Jungfrauen sehr viel Macht. Diese jungen Frauen sollten ein Feuer der Tugend beschützen und wurden ausgewählt von klein auf. Sollte dieses Feuer ausgehen, würde es für das Römische Reich schlecht bestehen und würde ein Zeichen sein, dass durch deren Verlust der Tugend die Feinde über sie hereinbrechen. Also im Römischen Reich gab es da ein sehr, sehr, sehr krasses Bild dafür, dass man diese Tugend hält. Interessanterweise galt das Gesetz hauptsächlich am Tag für das, was man sieht. Sobald es aber Nacht wurde, durften die Römer eigentlich mehr oder weniger machen, was sie wollten. Heißt quasi, es gibt sogar Berichte von Kaiser Nero, der abends in der Taverne rannte, dort trank und soff und dann auf den Straßen umherging und Leute überfiel. Also selbst der Kaiser, der am Tage dazu verurteilt und dazu angehalten ist, tugendhaft zu stehen, er ist bekannt dafür, dass man nachts rumläuft und einige Dinge anstellt. Und gerade diesen Kontrast des Lebensstils von vielen anderen Menschen, die in der Nacht, die dann, wenn die Leute sagen, okay, wenn man nicht zusieht, lebe ich auf der einen Seite und wenn man sieht, lebe ich auf der anderen Seite. Aber man sieht, dass man zwiegespalten ist, beziehungsweise man sieht nur die schöne Seite. Hier sollen Christen einen Unterschied machen. Hier sollen Christen zeigen, okay, wir leben nicht nur am Tage tugendhaft, wir legen das jetzt schon an, wir leben schon so, als ob der Tag begonnen hat, als ob das Licht schon da wäre, als ob Jesus schon da wäre. Weil auf der einen Seite ist es ja auch so, dass man, wenn man was am Abend, wenn man gefeiert hat oder wenn man was angestellt hat, das vor allem am nächsten Tag merkt und bereut, mit wenig Schlaf, mit einem Kater oder sonstiges. Wenn der Tag anbricht, wenn Jesus wiederkommt, so Paulus auch, lasst uns das nicht bereuen, was wir in der Nacht getan haben, sondern lasst uns einfach tugendhaft stehen und durchhalten, bis der Tag auch wirklich anbricht. Dementsprechend soll jeder Lebensbereich, soll Christus widerscheinen. Und es ist hierbei auch gesagt, ausziehen bedeutet, dass man es ausgezogen hat. Anziehen bedeutet quasi, dass man aber auch nach außen hin klar erkennbar zeigt, was habe ich denn angezogen? Und hier gilt es, dass Tugenden, bestimmte Tugenden, so sind, dass man sie auch nach außen sieht. Dass man sieht, okay, das sind Christen, man erkennt es nicht nur an dem, was sie anziehen, sondern auch an dem, was sie tun, beziehungsweise womit sie sich anziehen. Und dass wir darin nicht perfekt sind, sei abhängengestellt. Aber wir sollen Farbe bekennen, wir sollen damit anzeigen, wir gehören zu Jesus Christus, äußerlich und innerlich, und dass man das Tag für Tag erkennt. So steht in Römer 12, Vers 10, die Liebe soll echt unter euch sein. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst uns euch durch nichts vom Gebet abbringen. Hier wird im Abschnitt dargelegt, was denn diese Sachen sind, die wir anziehen sollen. Lasst euch in der Liebe unter euch, lasst die erkennbar sein, lasst die sichtbar unter euch sein. An der Liebe sollt ihr sie erkennen, sagt auch Johannes in seinem Brief. An der Liebe zu unseren Geschwistern soll man erkennen, wer wir sind. Dass wir füreinander die Tür aufhalten. Dass wir sehen, oh, jemand trägt eine schwere Tasche oder jemand ist krank und man könnte mal für ihn die Einkäufe erledigen. Dass wir nicht nur für uns leben, sondern dass wir über unseren Tellerrand hinausschauen und schauen, wie sieht denn eigentlich die Liebe für den Nächsten aus? Und interessant ist, dass Paulus da sagt, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen, als ob das ein Wettkampf ist. Also ich bringe dir mehr Achtung. Okay, wie sieht das dann so aus, dass man sich noch mehr Achtung entgegenbringt? Also ich finde es eigentlich witzig, dass man sagt, lasst uns einfach in der Liebe füreinander übertreffen und uns immer wieder Neues ausdenken. Das, was oft in einer Beziehung verrückt zu beobachten ist, dass man am Anfang der Beziehung, man sieht, wie einer, dass der Mann meistens Avancen macht und dass einer füreinander da ist, auch es ist ein harmonisches Miteinander und es schläft ein öfters. Beziehungsweise man macht es nicht mehr mit demselben Enthusiasmus, wie man das am Anfang begangen hat. Und man geht öfters vielleicht in dasselbe Restaurant wie früher und es kommen vielleicht eher auch dieselben Liebkosungen. Es erfordert Mühe zu sagen, okay, wie kann ich denn neue Wege finden, meine Liebe zu zeigen? Natürlich, heute ist der Trend in die andere Richtung, dass man versucht, vor allem, obwohl es auch immer in der ersten Phase, immer das Date von vorher zu übertreffen. Nein, und immer größer werden zu lassen, darum geht es jetzt auch wiederum nicht. Aber, dass wir uns darin zeigen, dass wir immer wieder neue Liebe, Wege finden, unsere Liebe füreinander zu zeigen und nicht nur das Einschlafen oder für selbstverständlich nehmen. heißt quasi mit Gedanken daran zu kommen, wie können wir eigentlich füreinander da sein? Was ist der neue Weg, jemandem eine Freude zu bereiten? Um mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, weil es ist so leicht, das immer wieder zu übersehen, dass jemand immer wieder die Spülmaschine ausräumt. Dort zum Beispiel in der Spülmaschine eine schöne Sache zu verstecken, ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, was einen neuen Wind dort reinzubringen. Zettel sollte man vielleicht nach dem Spülen reintun, beziehungsweise man könnte es dann auch gleich ausräumen. Aber unabhängig davon. Aber was mir wichtig ist, auch zu betonen, ist, dass Christus das in uns schon getan hat. Er hat dieses Werk schon begonnen. Er hat die Nacht schon besiegt. Er hat die Finsternis schon besiegt. Alleine, und das ist der Konflikt, den ich lade euch ein, diesen Brief wirklich zu lesen. Er ist wunderbar geschrieben. Er ist herrlich und ermutigend. Er sagt, dass dieser Kampf, dass er selbst es nicht schafft, die Finsternis zu besiegen, dass er manchmal liegen bleibt und ja, jetzt metaphorisch gesprochen, Bild besprochen, auch den Wecker sagt, okay, ich lasse ihn mal schlummern und ich bleibe liegen. Manchmal gewinnt das alte Fleisch und das ist halt so. Wenn es an uns liegt, würden wir auch verlieren. Es ist bewiesenermaßen, dass wenn wir es versuchen, immer wieder aus eigener Anstrengung zu schaffen, dass wir scheitern. Einfach nur, weil es anstrengend ist. Und sobald wir krank werden, sobald wir müde werden, sind wir anfälliger für alles, was wir eigentlich nicht wollen. Weshalb Chips und andere Sachen auch, dass man so schön sagt, heute sündige ich mal. Weil es einfach ein vielleicht fällt, dem nachzugeben. Aber es ist ermutigend und erleichternd zu wissen, dass wir nicht diesen Kampf zu Ende kämpfen müssen, sondern dass jemand diesen Kampf für uns gekämpft hat. Dass das Licht kommen wird, dass der Tag gewinnen wird. Und jeden Morgen sehen wir, wie der Tag über die Finsternis siegt. All das, was vergangen ist, geht mit dem Tag unter. Ist hinter uns. Wir haben eine neue Chance, den alten Adam auszuziehen und das neue anzuziehen. So möchte ich einfach mir ermutigen, einfach diesen Kampf nicht liegen zu lassen, sich nicht ermutigen zu lassen, sondern immer wieder neu, wie Paulus so schön sagt, uns darin zu übertreffen, einander zu lieben. Ich möchte einfach mit den Worten zusammenfassen, dass ich einfach nochmal das alles kurz zusammenfassen, nicht mit den Worten, sorry. Es ist noch dunkel, entscheide dich trotzdem dazu aufzustehen. Ich finde, der Wecker ist eine gute Erinnerung daran, wenn ihr jetzt das nächste Mal aufwacht, ein wenig euch darüber zu danken zu machen, über diesen Konflikt, aber auch bewusst aufzuwachen, euch bewusst zu machen, dass Jesus mit dem neuen Tag, dass er den Tag, den Sieg schon errungen hat, dass wir uns daher bewusst aufstehen können, Zeit bewusst mit Gott verbringen können und entscheiden können, wie können wir dann einen Unterschied machen. Und dann legt bewusst die alten Kleider ab und zieht neue Kleidung an, zieht die Kleidung des Lichts an. Erinnere dich daran, dass du nicht mehr in der Finsternis lebst. Und dass Jesus bald wiederkommen möchte. Und dann die Frage ist, was möchtest du, was Jesus sieht, wenn er wiederkommt? Da würde ich, wenn Jesus wiederkommt, würde ich ganz schön viel aufräumen. Wenn er in mein Zimmer käme, sogar mein ganzes, also unabhängig davon. Und ruft euch in der Gewissheit, dass ihr einander einfach in dieser Liebe übertrefft, dass ihr euch entscheidet, einfach das zu tun, was gut, Gott wohlgefällig und wertvoll ist. in seinen Augen, sodass unser Leben ein wohlgefälliges Opfer ist. Amen.